Montagsgespräch. Im Porträt der Kandidat für die CDU. Er möchte Oberbürgermeister im Erfurter Stadtrat werden. Er ist ja viele, viele Jahre schon, sitzt er im Stadtrat und auch schon einige Zeit als Fraktionsvorsitzender. Derzeit ist er hauptberuflich Generationenbeauftragter der Landesregierung. Und ich freue mich, dass Michael Panse zu Gast im Studio ist. Schönen guten Tag, Panse.
Einen schönen guten Morgen.
Jens oder Michael?
Michael, natürlich.
Ah, Michael, ja.
Es gibt noch zwei Brüder, aber ich bin der Michael.
Ich sage das jetzt, weil ja die Zeitung das gerne mal verwechselt, sich dann dafür entschuldigt und dann gibt es ja Leute, die dann sauer sind. Sind Sie sauer, wenn Sie mit Ihrem Bruder von der FDP verwechselt werden?
Ich bin es inzwischen gewöhnt. Also ich habe noch einen älteren Bruder, der ist Bürgermeister in Zellermedes, der ist auch politisch aktiv. Jens, mein Zwillingsbruder, der ist Pressesprecher der FDP im Landtag. Insofern sind wir alle politisch aktiv, da passiert es. Und da mein Zwillingsbruder zudem auch noch im Sport aktiv ist, kann ich mir vorstellen, dass das manchmal in den Redaktionen, wenn der Vorname zum Nachnamen gewürfelt wird, schnell einhergeht.
Aber Sie sind Zwillingsbrüder, aber garantiert zweieiige Zwillinge, weil Sie sehen sie überhaupt nicht ähnlich.
Also wir sind zweieiige, er ist fast einen Kopf größer als ich. Wir teilen die Leidenschaft für den Sport, wir fahren gerne auch Motorrad beide. Aber das war es dann schon fast mit den Gemeinsamkeiten, sowohl politisch als auch im Privatleben geht jeder so seinen Weg.
Naja, die FDP war ja mal relativ nah dran an der CDU, im Bund sind sie ja in einer Regierung mit der CDU, aber die FDP, da können Sie jetzt im Grunde ja nur noch Mitleid haben oder wie sind die Gespräche bei Familienfeiern? Geht es da um die FDP oder sagt der Jens Panse, will ich nicht drüber sprechen?
Also bei Familienfeiern wird bei uns grundsätzlich politisch diskutiert. Ich komme aus einer hochpolitischen Familie. Mein Vater war bis zu seinem Tod Ehrenmitglied der SPD in Thüringen. Mein ältester Bruder hat mal die DSU mitgegründet und ist, wie gesagt, seit über 20 Jahren Bürgermeister. Da sind Familienfeiern immer politisch. Und da wird immer gefrotzelt und da geht es immer hin und her. Und auch meine Schwester war schon in Vorwendezeiten Bürgermeisterin für die LDPD in einem kleinen Ort bei Erfurt.
Also das waren die liberaldemokratische Partei, ja. Also die Blockpartei.
Das war der Vorläufer der FDP. Sie hat dann später auch die FDP mitgegründet noch. Insofern wird bei uns bei Familienfeiern weniger über Kinderkrankheiten, sondern mehr über Politik diskutiert.
Die sind Jahrgang 66, Ihr Bruder dementsprechend auch. Das Wort frotzeln, dachte ich auch, das ist ausgestorben. Aber frotzeln heißt, dass man sich im Grunde, dass man streitet? Oder wie würden Sie frotzeln definieren?
Naja, sich schon anstacheln. Also so dieses Sticheln, ja, das spielt schon eine Rolle. Und jeder hat ja so seinen eigenen Kummerkasten. Nur unsere Mutter, die muss in der Regel dann auf die Ordnung achten, dass das zumindest nicht gar zu sehr ans Persönliche geht. Wobei ich auch da sagen muss, das war mal anders. Wir hatten Anfang der 90er Jahre, haben wir alle zeitgleich für kommunale Parlamente kandidiert. Da wusste oftmals die Mutter nicht, wem sie die Stimme geben sollte. Aber inzwischen ist das, glaube ich, ein bisschen entspannter.
Was gibt es da zu essen bei dem politischen Streit?
Oh, nee, da gibt es keine festgelegten Speisefolgen. Also da gibt es, wenn wir bei Mutter draußen sind, meine Mutter ist jetzt 84, also insofern sind die Familienfeiern regelmäßig so die Familientreffen, wo alles auch zusammenkommt. Da gibt es keine festgelegte Reihenfolge, keine Essensfolge.
Da wird politisch diskutiert, eher so die Sachen, die im Land laufen, in der Stadt Erfurt, oder wird da auch weltweit politisch diskutiert? Geht es da ans Eingemachte?
Naja, das geht schon kreuz und quer. Also in den Zeiten, als ich im Thüringer Landtag gesessen habe oder auch als ich als Bundesgeschäftsführer in Bonn war, in der Zeit war für mich eher die Schiene Landesbundespolitik auch interessanter. Inzwischen ist es eher die Kommunalpolitik. Mein ältester Bruder, wie gesagt, der viel auch aus seinen Erfahrungen berichtet, wie er in Zellermedes, eine Kleinstadt in Südthüringen, seit vielen Jahren nun erfolgreich managt. Mein Zwillingsbruder, der natürlich dann das Landespolitische im Blick hat, als Pressesprecher der FDP im Wesentlichen ja die Position dann auch verkauft und ich, der durchaus ja auch immer noch mit Leib und Seele sowohl Landespolitik als auch Kommunalpolitik im Blick hat. Alle die Themen gehen da kreuz und quer durcheinander und meistens auch je nach Nachrichtenlage.
2009 war für Sie ein bitteres Jahr, jetzt ist für Ihren Bruder eine bittere Zeit in der FDP. War das für Sie die schlimmste Zeit Ihrer politischen Karriere, dass Sie das Landtagsmandat nicht wieder geholt haben? Und im Grunde nach vielen Jahren, wie viele Jahre haben Sie im Landtag gesessen?
10 Jahre.
10 Jahre. War das so der bitterste Zeitpunkt Ihrer Karriere, 2009, als Sie aus dem Landtag geflogen sind?
Ja, es war natürlich schon eine Enttäuschung, aber eine Enttäuschung, die ich mit der ich insofern auch umgehen kann, dass ich natürlich weiß, dass in der Demokratie es dazugehört, dass man sich einer Kandidatur stellt, um Wählerstimmen wirbt. Nicht immer nur in der Hand des Wählers persönlich ist, sondern manchmal auch die politische Gesamtlage da eine Rolle spielt. Auch 2009 bei den Landtagswahlen hat vieles drumherum eine Rolle gespielt. Wir haben leider in allen Städten die Direktwahlkreise verloren. Mich hat das schon geschmerzt, weil ich mit Leidenschaft auch Sozialpolitiker in der CDU-Fraktion war und weil ich weiß, dass auch in den Parteien, je nachdem, wer welche Schwerpunkte setzt, es alle Flügel, alle Richtungen auch braucht. Ich habe inzwischen insofern meinen Frieden damit gemacht, dass ich natürlich immer wieder kommunalpolitisch auch damals aktiv war und aktiv geblieben bin, dass mir dadurch auch erst die Zeit möglich war, als Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion zu übernehmen. Aber natürlich, zum Kandidieren gehören Siege, aber auch Niederlagen. Die Schmerzen, aber es gehört zur Demokratie.
Jetzt erlebe ich Sie wieder selbstbewusst und klar, aber in der Zeit danach ging es Ihnen wirklich schlecht. Da waren Sie auch gesundheitlich dann angeschlagen. Haben Sie jemals dann überlegt, alles hinzuschmeißen und sagen, also die Politik ist nichts mehr für meine Nerven und für meinen Körper? Denn das ist ja schon doch eine Knochenmühle, oder?
Naja, also damals war es so, der Wahlkampf ging dort in sehr langen, sehr intensiven Zeitraum. Wir haben gut 2 Monate im Sommer nur Wahlkampf gemacht. Auch körperlich war das sehr anstrengend, anstrengender auch als jetzt im Oberbürgermeisterwahlkampf. Und ich hatte danach gesundheitliche Probleme, die aber damit zusammenhingen, dass ich damals eine Bronchitis verschleppt hatte, im Wahlkampf nicht auskuriert hatte, mich nicht hingelegt hatte, mit Mühe und Not ein bisschen Medikamente genommen hatte. Da achte ich jetzt anders darauf. Und das Zweite, Politik hinzuschmeißen, wäre für mich nicht in Frage gekommen. Also ich bin seit inzwischen weit über 20 Jahren mit Leidenschaft Politiker. Ich habe 1991 begonnen, damals als Kreisvorsitzender der Jungen Union in Erfurt, viele Jahre später dann auch sehr intensiv beruflich damit verknüpft. Das käme für mich nicht in Frage, weil ich diesen Beruf und vor allem auch diese Berufung, die Politiker sein muss, durchaus mit Leidenschaft ausfülle.
Aber der Job des Politikers ist ja nicht hoch angesehen. Wir sehen das jetzt, die Piraten feiern ja diese Erfolge, weil die etablierte Politik eben nicht so angesehen ist und viele sagen, die gar nicht mehr wählen gehen und sagen, ich weiß nicht mehr, selbst die Grünen sind nicht mehr das, was sie mal waren, die CDU auch nicht mehr, die ist schon ein bisschen SPD und ich weiß da gar nicht mehr, was ich wählen soll. Hat sich Politik in den letzten 20 Jahren verändert, auch zum Negativen? Also ich rede jetzt von der Parteienpolitik.
Also die großen festgeprägten Parteien sind kleiner geworden und die Wählerbindungen sind loser geworden. Das, glaube ich, kann man zumindest für die alte Bundesrepublik so konstatieren. Für die neuen Bundesländer sowieso nicht, weil in den letzten 22 Jahren da nie so ganz klare Parteipräferenzen da waren. Da waren sowohl die SPD als auch die CDU als auch die Linken in Intervallen immer mal sehr stark, auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Was die kleineren Parteien angeht, das ist natürlich ihre Chance, auch unzufriedenes Wählerpotenzial einzusammeln. Wir haben in den letzten Jahren mehrfach solche Phasen erlebt. Ich bin heilfroh, dass derzeit niemand über rechtsextreme Parteien im politischen Spektrum sprechen muss. Es gab auch Zeiten, wo wir große Angst davor hatten, dass die Parlamente flächendeckend erobern. Momentan ist das zum Glück kein Thema. Ich sage aber auch, es gibt einen Prozentsatz von 15-20%, die immer auch nach neuen Ideen, nach neuen Konzepten suchen. Das waren lange Zeit die Grünen, es waren lange Zeit auch die Freien Wähler. Auch da haben wir vor einigen Jahren diskutiert, ob sie von Bayern aus sozusagen die Republik aufrollen. Momentan sind es die Piraten. Es wird sich immer auf Dauer zeigen, ob die Parteien dann auch tragfähige Konzepte haben, die länger als 5, 10 oder 15 Jahre halten. Die Grünen haben es vorgemacht, aber die Grünen hatten ein klares, definiertes Umweltthema für sich.
Sie sagen, wir müssen nicht über die NPD reden, aber müssen wir nicht doch genau über die NPD reden und über die rechtsextremen Potenziale in Thüringen? Denn dass wir lange nicht drüber gesprochen haben, hat ja auch dazu geführt, dass es diese rechtsextreme Terrorzelle von Thüringen aus, Sachsen-Thüringen, gegeben hat. Haben wir da in Thüringen die Augen und gerade auch die CDU auf der rechten Seite verschlossen? Sind da Fehler gemacht worden?
Nein, das glaube ich nicht, weil das, was sich an dieser Terrorzelle abgespielt hat, ist ein Stückchen Frage, Aufgabe von Verfassungsschutz und von Polizei, da nicht nur genau hinzuschauen, sondern es auch zu sanktionieren und das auch konsequent zu verfolgen. Wir haben, solange wie ich mich zurückerinnern kann, sowohl im Thüringer Landtag als auch in der Stadt Erfurt klare Beschlüsse gefasst. Klare Beschlüsse, die sich hin zur Demokratiestärkung orientiert haben. Ich habe Landesprogramme mitentwickeln können, als ich Anfang 2000 in den Thüringer Landtag gekommen bin. Landesprogramme für Demokratie und Toleranz, von denen viele Verbände partizipiert haben, die bis heute auch ihre Arbeit noch leisten. Ich weiß, wie wichtig das ist. Ich weiß, wie wichtig es auch um die Außenwirkung geht, dass die demokratischen Parteien in den Parlamenten auf allen Ebenen, von Kommunalparlament über Landtag, Bundestag, zusammenstehen und sich klar abgrenzen gegenüber undemokratischen Tendenzen. Und ich habe zu keinem Zeitpunkt Schwierigkeiten gehabt, das für mich und auch für die CDU in Erfurt sehr deutlich zu formulieren. Ich weiß, dass es natürlich immer wieder Diskussionen darum gibt, dass gesagt wird, die CDU ist eher im konservativen Spektrum verankert. Aber konservativ hat nichts mit rechtsextrem zu tun. Rechtsextremistische Ansichten sind menschenverachtende Ansichten, die aus ganz anderen Tiefen unserer Gesellschaft hervorkommen.
Das ist schon klar, aber ich spiele an auf die Extremismusdiskussion, dass ich in Thüringen eine Diskussion, eine Gleichmacherei erlebt habe, dass es nicht klar benannt wurde, Rechtsextremismus, wir haben ein rechtsextremes Problem, sondern es ging immer um den Extremismus und dann wurde links und rechts gleichgesetzt. War das ein Fehler in der Diskussion? in der Einschätzung von der rechtsextremen Gefahr.
Wenn das so gemacht wurde, wäre es ein Fehler. Weil Linksextremismus und Rechtsextremismus nur an einer Stelle Gemeinsamkeiten haben und das ist eine menschenverachtende Grundeinstellung. Ansonsten haben sie natürlich ganz unterschiedlich handelnde Akteure. Ich habe damals an diesem gemeinsamen Beschluss im Thüringer Landtag sehr intensiv mitwirken dürfen. Das ist inzwischen 7 Jahre her, wo sich alle 3 Fraktionen, damals Linke, SPD, CDU, einig waren über die Definition dessen, was wir zur Demokratiestärkung wollten. Dabei bleibe ich, dazu stehe ich auch. Für mich ist Rechtsextremismus ein gewaltiges Problem in unserer Gesellschaft. Momentan glücklicherweise, was sich nicht in Wählerzahlen ausdrückt, aber was natürlich sehr wohl im Untergrund weiter vor sich hin war.
Thüringen Monitor, der Neue, hat liefert wieder die zahlenmäßigen Beweise dafür. Ist schon heftig, oder?
Aber das sind natürlich auch ein paar andere Probleme in unserer Gesellschaft, die man offen ansprechen muss. Die Frage Vorbehalte gegenüber ausländischen Mitbürgern. Wir haben in Erfurt und in Thüringen einen sehr geringen Prozentsatz und trotzdem offensichtlich eine hohe Vorbehaltsquote bei Menschen. Wir haben durchaus ja unsere eigene Geschichte, aber trotzdem hohe Vorbehaltsquote gegenüber Israel, gegenüber jüdischen Leben in Erfurt, aber auch insgesamt in Deutschland. Ich wehre mich insgesamt gegen solche Vorbehalte, gegenüber dieses Einordnen von Menschen in Schubladen, in Schachteln. Ich habe da in der Vergangenheit kein Problem gehabt. Ich werde das auch, glaube ich, in Zukunft sehr engagiert weiter tun.
Jetzt sind wir schon wieder bei der Landespolitik, bei den großen philosophischen und politischen Fragen.
Das findet auch in der Stadt Erfurt statt. Wir haben im Erfurter Stadtrat sehr frühzeitig uns klar verständigt, wie wir uns abgrenzen wollen gegenüber dem einen fraktionslosen Kollegen, der im Erfurter Stadtrat sitzt. Ich stelle fest, das funktioniert im Gegensatz zu vielen anderen Kommunalparlamenten.
Herr Banse, erwarten Sie auch eine Stichwahl? Das wird ja nicht so sein, dass ein Kandidat die absolute Mehrheit holt am 22. April?
Ich glaube auch, dass es eine Stichwahl geben wird. Also bei 7 Kandidaten ist erstens das Portfolio breit gestreut, dass für jeden was dabei sein sollte. Zweitens ist allerdings nicht so wahrscheinlich, dass jemand im ersten Wahlgang über 50% holt. Ich glaube, wir werden also am 6. Mai erst die Entscheidung haben.
Am 6. Mai wird es soweit sein. Wir werden es bis dahin auf jeden Fall nochmal hören und sehen, vielleicht auch zu Streitgesprächen. Jetzt kommen wir mal zu Ihrer Person. Wir haben ja in der ersten Runde schon relativ politisch diskutiert. Wir wollen Sie auch mal persönlich kennenlernen. Sie sind 66 geboren in Erfurt. Sind eine Erfurter Puffbohne, kann man das so sagen? Das ist für Sie keine Beleidigung?
Nein, also ich fühle mich in Erfurt wohl. Ich habe mein ganzes Leben bis auf 1 Jahr einen Ausflug in Bonn ansonsten immer in Erfurt verbracht. Ich fühle mich in Erfurt wohl, ist meine Heimat.
Warum heißen denn die Erfurter Puffbohnen? Wo kommt das her?
Oh, das kommt, glaube ich, aus den Gartenbautraditionen, als Bohnen angebaut wurden, die es als Puffbohnen gab. Aber wie das so mit den Gartenbautraditionen in Erfurt ist, wir haben zwar noch die Blumen und wir haben auch einige große Traditionen, jetzt mit der Buga 21 einiges vor, aber die Puffbohnen werden, glaube ich, nicht mehr angebaut. Aber sie sprachen mal oder sie standen mal für die Erfurter, so wie der Erfurter Wald auch.
Mhm. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, könnte man sagen, denn Ihr Auto ist heute Morgen kaputt gegangen und Sie sind ja eigentlich gelernter Kfz-Mechaniker.
Kfz-Elektriker und da lege ich Wert drauf. Das gab's, war 2 Ausbildungsberufe. Das einen Leid ist des anderen Brot. Wenn Autos kaputt gehen, müssen Autos repariert werden. Davon leben die Werkstätten. Ist natürlich ärgerlich, wenn sowas mitten im Wahlkampf passiert. Der Servoschlauch der Lenkung geplatzt. Aber es soll angeblich bis heute Abend auch wieder alles ganz sein. Insofern schmeißt es manchmal einen Terminplan dann durcheinander an so einem Tag.
Sie haben Kfz-Elektriker gelernt. War das Ihr Wunschberuf? Denn zu DDR-Zeiten konnte man nicht einfach alles machen, was man wollte. Oder war das so, ja, ich lerne erst mal einen Beruf und dann gucke ich, wie es weitergeht?
Es war mein Wunschberuf. Ich wollte was mit Elektrik machen. Ich wollte ursprünglich Berufsausbildung mit Abitur machen als Elektromonteur, was in Erfurt damals nur bei der Reichsbahn ging. Und bin dann später darauf gekommen, dass es ein Kfz-Elektriker-Beruf sein sollte. Deswegen, weil ich sehr früh in meiner Jugend Moped-Motorrad gefahren bin und an beiden gerne rumgebastelt habe. Das hat mir Spaß gemacht. Allerdings habe ich auch während der Lehre gemerkt, dass ich gerne mehr draus machen wollte. Ich habe mich dann für einen Studienplatz beworben als Diplom-Ingenieur, Pädagoge, Elektrotechnik. Berufsschullehrer. Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Meine Eltern waren beide Lehrer. Mein Zwillingsbruder hat als Lehrer studiert. Insofern kam der Drang während der Berufsschulzeit schon, auch gerne Berufsschullehrer werden zu wollen. Allerdings da kamen dann die politischen Hindernisse, die eine Rolle gespielt haben. Ich habe eine Studienzulassung an der TU Dresden bekommen, die ein halbes Jahr vor Studienbeginn widerrufen wurde.
Wieso das?
Mit der Begründung, dass ich gesellschaftspolitisch damals nicht tragbar war, mit der Weigerung, keine 3 Jahre NVA-Wehrdienst zu leisten. Das war damals sozusagen Pflichtprogramm mit, um frühzeitig zum Studium zugelassen zu werden. Bei mir war es ein Studium gewesen mit einem 1-jährigen Vorkurs, Abitur und dann anschließend Studium. Das war für mich einer der Punkte, das muss ich deutlich sagen, neben der Diskussion um durchaus das kirchliche Engagement und Friedensbewegung, was mich zum Nachdenken gebracht hat, politisch zum Nachdenken gebracht hat, was in diesem System augenscheinlich schräg gelaufen ist.
Wie war denn, also Sie sagen, Sie kommen aus einer Lehrerfamilie, waren dann politische Diskussionen auch vor der Wende offen möglich? Haben Sie, wie liefen die Diskussionen zu DDR-Zeiten?
Ich glaube, das ist der Grund, warum wir alle vier als Geschwister in die Politik gegangen sind. Wir sind sehr, sehr offen, sehr kritisch auch von unseren Eltern erzogen worden. Bei uns wurde daheim viel über Politik diskutiert, genauso über das, was in der Zeitung stand, als auch über das, was in Kennzeichen D oder in Report als Sendung über den Äther ging. Dadurch, dass wir sehr früh darüber diskutiert haben, glaube ich, ist jeder von uns politisch sozialisiert gewesen. Und in der Wendezeit ist jeder von uns vier Geschwistern losgegangen und wollte so seinen Bereich finden, wo er sich politisch verwirklichen wollte. Und das hat auch dazu geführt, dass wir dann am Ende alle zu verschiedenen Parteien gegangen sind.
Sie haben den Demokratischen Aufbruch mit gegründet oder waren von Anfang an mit dabei. Das ist dann eine Organisation, eine Bürgerbewegung, die in die CDU aufgegangen ist?
Ja, also der Demokratische Aufbruch hatte sich wie Neues Forum wie Demokratie jetzt im Herbst 1989 gegründet. Ich war schon seit Ende 1989 dabei. Wir haben die ersten Wahlkämpfe gemeinsam in der Allianz für Deutschland gemacht, also mit CDU und DSU gemeinsam. Und dann kam die Phase im Sommer 1990, wo sich der demokratische Aufbruch nicht aufgelöst hat, sondern damals mit seiner großen Mehrheit der Mitglieder in die CDU gegangen ist. Das war für uns kein einfacher Schritt, weil viele damals auch Vorbehalte gegenüber der CDU als Blockpartei hatten und bewusst gesagt haben, wir wollten eine neue Partei gründen. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt auch für mich entschieden, die größten Schnittmengen, politischen Schnittmengen, waren zu dem Zeitpunkt mit der CDU vorhanden. Deswegen bin ich damals den Weg vom demokratischen Aufbruch in die CDU mitgegangen und saß dann auch schon 1993 für den demokratischen Aufbruch und für die CDU im Erfurter Stadtrat.
Ich glaube, eine Losung der DSU war damals nie wieder Sozialismus. Also vor der Wende haben Sie da an die Verbesserung des Sozialismus geglaubt und an eine bessere DDR, wie das ja viele gemacht haben, oder war für Sie von vornherein klar, es muss eine Wiedervereinigung oder einen Anschluss geben?
Ich habe vor der Wende in einem kleinen Handwerksbetrieb in Erfurt gearbeitet, Autolichtflügel in der Weimarschen Straße. Da wurde immer sehr offen, sehr kritisch diskutiert und da hat man auch gemerkt, was so ein Stückchen gesellschaftspolitisch falsch lief. Mangelwirtschaft hat man gerade im Kfz-Sektor sehr deutlich gespürt und gewusst, da ist irgendetwas, was nicht funktioniert. Ich selber habe für mich politisch den Bruch erlebt, als ich das Gefühl hatte, in dieser Gesellschaft geht es nicht darum, was jemand leisten kann, sondern es darum, was politisch gewollt ist. Das waren für mich die auslösenden Momente, auch schon vor 1989, für mich den Bruch mit dem politischen System zu leisten. Ich habe nicht daran geglaubt, dass man eine DDR reformieren konnte. Für mich war der Grund deswegen, sehr früh zum demokratischen Aufbruch zu gehen, weil das die erste Partei war, die gesagt hat, wir werden keinen dritten oder vierten Weg oder sonst was hier entwickeln können. Es wird langfristig auf eine Wiedervereinigung hinauslaufen. Das war beim demokratischen Aufbruch die erste Partei, die das damals sehr offen gesagt hat. Das hat mich beim demokratischen Aufbruch hängen bleiben lassen. Ich war vorher auch beim Neuen Forum, bei Demokratie jetzt, habe mir das alles angehört, was die gesagt haben. Und da war mir dieses, naja, wir müssen mal noch probieren, ob wir was verändern können, noch zu seicht. Ich habe noch dazu Anfang Oktober mit meiner damaligen Frau in Prag gestanden und wir standen vor der Entscheidung, gehen wir in die Prager Botschaft, gehen wir weg oder fahren wir wieder zurück. Wir waren mit einer Sportdelegation damals von unserem Volleyballverein mit einer großen Gruppe, mit einer großen Delegation dort, zu einer Zeit, wo die Grenze zur Tschechei schon zu war, weil eben viele über die Botschaft weggegangen sind. Und wir haben damals lange miteinander gerungen und sind nur wegen Familie und weil meine Frau damals im siebten Monat schwanger war, wieder zurückgegangen. Ansonsten wären wir auch zu dem Zeitpunkt schon den Schritt des Weggehens gegangen.
Das war 1989, wo viele das Land verlassen haben, wo da war fast ausgeblutet, viele Fachkräfte, viele gute Leute sind weggegangen. Sie haben auch überlegt, ob sie weggehen, sind aus persönlichen Gründen dann doch da geblieben.
Meine Eltern standen vor einer ähnlichen Entscheidung. Meine Eltern standen am 12. August 1961 in West-Berlin. Und meine Mutter hat damals sehr stark darauf gedrängt, dass sie wieder zurück wollten, weil sie ihre Familie in Sondershausen hatte und weil sie wusste, es bedeutet, dass man lange seine Familie nicht wiedersehen konnte. Ich weiß, dass meine Eltern das sehr lange beschäftigt hat. Und insofern hat sich das sozusagen dann viele Jahre später für uns wiederholt. Wenngleich ich allerdings auch dazu sagen muss, wir sind Zwillinge und wir sind erst später geboren. Wir wären wahrscheinlich nicht auf der Welt, wenn unsere Eltern 1961 in West-Berlin geblieben wären.
Und Sie sind natürlich DDR-sozialisiert. Macht das was mit Ihnen? Sind Sie, wenn Sie haben ja auch mit vielen westdeutschen Kollegen zu tun, gibt es immer noch eine eigene Ostmentalität, vielleicht auch innerhalb der CDU?
Inzwischen nicht mehr. Inzwischen, glaube ich, gibt es auch zwischen den Bundesländern, im Konzert der Bundesländer, geht sehr viel um Finanzfragen, geht sehr viel um politische Prägung, Bildungssystem beispielsweise, was ja von Land zu Land unterschiedlich ist. Ich glaube, diese klassische Ostprägung gibt es jetzt nicht mehr. Ich habe es aber 1994, 95 noch erlebt. Viele junge Westdeutsche, auch politisch Mitstreiter in der Jungen Union, war noch nie im Osten und denen war natürlich Frankreich näher vom Saarland aus als Görlitz, ist, liegt auf der Hand. Wir haben damals sehr dafür geworben, diese politischen, oder diese Brücken, die es in den Köpfen ja geben muss, diese Brücken auch aufzubauen und diese Mauern einzureißen. Es ist eine fortwährende Aufgabe, die sich inzwischen aber nicht mehr an der Grenze zwischen Ost und West definiert.
Mhm. Müssen wir mal bei den Kommunen bleiben und bei der politischen Organisation. Es gibt jetzt viele Westbürgermeister, die gesagt haben, der Soli muss abgeschafft werden. Das ist ja ein Unding, dass westdeutsche Kommunen riesen Schulden haben und vielen ostdeutschen, gerade Metropolstädten, geht es gut. Da kommt jetzt wieder so eine Ost-West-Diskussion auf. Geht die nicht an der Diskussion, wie Kommunen finanziert werden müssen, in der Zukunft völlig vorbei, denn da ist ja aus meiner Sicht ein Konstruktionsfehler, dass die Kommunen zu wenig an den Steuern beteiligt werden und ja notorisch klamm sind. Das kann man ja in Erfurt, geht es noch relativ gut, aber ganz gut sehen, wie schwierig das ist, immer das Gemeinwesen in der Kommune aufrechtzuerhalten. Muss da eine Änderung her?
Also ich glaube schon, dass es erstens eine Anreizwirkung geben muss, dass diejenigen, die mehr leisten, auch mehr davon behalten können. Insofern habe ich ein Stückchen auch Verständnis, dass Bundesländer immer wieder diese Diskussion um den Soli neu aufmachen. Die Zahlerländer, die früher auch mal Nehmerländer waren, das ist ja in alten Bundesländern nicht viel anders, wie es sich vielleicht in ein paar Jahren auch bei uns darstellt. Ich habe auch Verständnis, dass die Kommunen immer ihre Forderungen aufmachen. Ich muss aber schon deutlich sagen, das Problem ist, Forderungen alleine aufmachen bringt noch nichts. Jeder muss seine Hausaufgaben auf seiner Ebene leisten. Wir haben zurzeit oft dieses beliebte Spielchen, Kommune sagt, Land gibt uns zu wenig Geld, Land sagt, Bund gibt uns zu wenig Geld, Bund sagt, naja, wir müssen ja halb Europa retten und Griechenland und alles andere drumherum. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Natürlich müssen sich Kommunen und Bund auf eine dauerhafte, tragfähige, verlässliche Finanzierung einigen. Aber dann, wenn diese verlässliche Finanzierung gefunden ist, müssen diese Absprachen auch wieder für einen überschaubaren Zeitraum gelten. Das ist das, was ich beim Soli meine. Abschaffung Soli oder Soli selbst ist vereinbart. Da gibt es Verträge dazu. Jeder, der daran jetzt rüttelt, will eine politische Diskussion, eine politische Suppe kommen, aber muss akzeptieren, dass es geschlossene Verträge gibt.
Trotzdem um die Frage, gibt es einen Konstruktionsfehler, was die Finanzierung der Kommunen betrifft? Da gibt es ja nicht wenig Haushaltspolitiker, die sagen, die Kommunen kriegen immer mehr Aufgaben und müssten vom Bund her mehr beteiligt werden an der Mehrwertsteuer, an anderen Steuerformen. Die Einnahmesituation muss verbessert werden, dass die Kommunen noch leben können, denn das ist ja von links bis konservative Kreise sagen ja viele Bürgermeister, auch viele CDU-Bürgermeister, so geht es nicht weiter, die Kommunen müssen anders an den Einnahmen beteiligt werden.
Also zunächst muss man feststellen, wir haben in den neuen Bundesländern viele Kommunen, die sich nicht andeutungsweise selber tragen können. Wir haben ein niedrigeres Steueraufkommen als jede andere westdeutsche Großstadt, auch in Erfurt. Wenn wir nur rund 40-50% unserer Ausgaben aus dem eigenen Steueraufkommen tragen können, und zum Rest am Tropf des Landes bzw. von Bundes- oder europäischen Fördermitteln hängen, muss zuallererst die Aufgabe sein, die eigenen Einnahmen zu steigern. Es wird nicht beides gehen. Man kann nicht die eigenen Einnahmen steigern und sagen, wir wollen trotzdem noch mehr von den anderen Partnern, weil am Ende muss dieses Gesamtsystem der Finanzen sich noch tragen. Ich werbe sehr dafür, dass wir schauen und stärken, dass was an Gewerbesteuern, an Grundsteuern auf der einen Seite bei uns möglich ist, dass das nicht auf der anderen Seite dazu führt, dass wir die Schraube überdrehen. Bei Gewerbesteuern geht es darum, dass wir zusätzliche Investoren hier nach Erfurt holen und nicht, dass wir die bestehenden Investoren, die da sind, sozusagen mit Steuerpunkten, Gewerbesteuer, ihnen sozusagen die Tränen in die Augen treiben, dass sie irgendwann sagen, ich kann auch woanders investieren. Beides ist ein abgewogenes Verhältnis. Ich glaube, das ist so eines der Punkte, wo man in der Kommunalpolitik auch momentan Differenzen haben.
Die Differenzen, die gehen natürlich in vielen Richtungen auseinander. Kommen wir mal wieder zurück zu Ihrem Lebenslauf und zu dem, wie Sie in die Politik gekommen sind, haben wir erfahren. Parallel gab es immer noch andere Leidenschaften, das war der Motorsport und natürlich auch der Sport mit dem Ball. Was ist denn wichtiger, also der Motorsport und die Motorradleidenschaft oder der Handball beispielsweise?
Volleyball. Oh, also ich bin seit inzischen... Ach, ich weiß nicht, bestimmt in der Größenordnung fast 30 Jahre für den Volleyballsport engagiert. Hing damit zusammen, dass ich damals mal über meine Lebensgefährtin, später Frau, zum Volleyball gekommen bin, bis heute Präsident der Erfurter Bundesliga Volleyball-Damen bin. Das macht mir Spaß, obwohl ich selber keinen Volleyball aktiv spiele. Ich mache ansonsten selber relativ viel Sport, von Squash-Spielen bis Badminton, was ich mag.
Motorradfahren. Warum sagt man nicht Federball?
Naja, weil Federball das gegenseitig den Ball zuspielen ist und Badminton so zu spielen, dass der andere den Ball möglichst nicht kriegt. Also das ist dann schon der Wettkampfsport und der Unterschied. Und Federballspiel ist das, was wir sozusagen vom Haus gerne als Kinder gemacht haben, um miteinander Sport zu treiben. Nein, also ich bin sportbegeistert. Ich gehe zu allen Heimspielen, was es beim Black Dragons, bei Rot-Weiß oder bei meinen Volleyball-Mädels oder auch beim Handball hin und wieder gibt. Motorradfahren ist der Ausgleichssport. Wenn ich die Zeit habe dazu, am Wochenende mal selber Motorradtouren mit meinen Söhnen zu machen, das mache ich sehr gerne. Da fehlt aber zunehmend die Zeit inzwischen.
Also, aber Sie haben noch ein Motorrad?
Ja, ist aber inzwischen gut und gerne in die Jahre gekommen, 18 Jahre alt. Und zu DDR-Zeiten war ein Motorrad Fortbewegungsmittel. Heute ist es durchaus Hobbygegenstand.
Ja, und die Mutter sagt dir nicht, Mensch, Junge, musst du mit den Jungs Motorrad fahren, das ist zu gefährlich?
Naja, das fängt erst ab einem gewissen Alter an. Also mein Jüngster ist jetzt 4, der fährt noch nicht mit mir Motorrad. Der Älteste ist 22, mit dem habe ich Motorradtouren nach Kroatien und nach Frankreich gemacht. Und der Mittlere, der jetzt 10 Jahre alt ist, für den ist das klasse. Am liebsten mit Motorrad ihn früh in die Schule bringen, weil das ist ja schick und schön und macht auch Spaß. Natürlich muss man sehr vorsichtig fahren. Also ich fahre auch lange nicht so, dass ich da sozusagen die sportliche Herausforderung suche, sondern ich suche sozusagen den Fahrtwind und den Ausgleich, um manchmal den Kopf auch frei zu kriegen.
Das heißt Motorsport, dann Volleyball spielen Sie nicht aktiv, managen aber, das ist also eine Leidenschaft. Und gibt es daneben noch andere Hobbys? Kommen Sie mal dazu, in diesen turbulenten Zeiten ein Buch zu lesen und ins Theater zu gehen?
Buch zu lesen selten, Theater sehr häufig. Ich wohne in der Nähe des Erfurter Theaters. Ich gehe in der Regel schon monatlich zu einer Theateraufführung und schaue mir die Premieren in der Regel alle an. Ich glaube, ein bisschen Ausgleich und Kopf frei braucht man auch. Trotz allem Politik und obwohl mein Tag manchmal bis zu 16 Stunden geht, bin ich auch froh, wenn es den Ausgleich oder diese Ruhepunkte zwischendurch gibt. Dazu gehört Fotografieren bei mir, dazu gehört hin und wieder mal Motorradfahren, dazu gehört es aber auch, wie gestern Abend beispielsweise, zu einer Sportveranstaltung zu gehen und sich mal die Seele aus dem Leib zu schreien. Die Black Dragons haben zwar gewonnen, sind aber nicht Pokalsieger geworden im Eishockey, aber es war das letzte Spiel der Saison, es hat Spaß gemacht.
Da schreien Sie richtig los und sind da voll dabei.
Ich kann da auch emotionsgeladen da auch mit dabei sein, ja.
Wie emotional sind die Debatten, also im Stadtrat, jetzt ja nicht mehr im Landtag? Da erlebe ich Sie jetzt zumindest relativ ruhig, schon mit einer klaren Ansage, aber können Sie da auch mal austicken, ausrasten, wenn es jetzt politisch so heiß hergeht, dass Sie das aufregt?
Ja, also ich glaube auch, dass das erstens dazugehört in der Politik. Für mich sind sowohl Landtagsdebatten als auch Bundestagsdebatten oder Kommunaldebatten dann stinklangweilig, wenn keine Reaktion, keine interaktive Reaktion mehr erfolgt. Wenn man redet und man merkt, man schaut in die Augen und alle haben irgendwo abgeschaltet und hören nicht mehr zu. Ich bin sehr froh darüber, dass hin und wieder im Stadtrat sowas intensiver stattfindet, dass es Zwischenrufe nicht nur gibt, sondern es auch sich ein Dialog oder ein hitziges Wortgefecht entspinnt. Es gibt ein paar Themen, die ich mit einer sehr hohen Leidenschaft dann auch verfolge, wo ich auch sehr schnell auf 180 bin. Das war zu Landtagszeiten vieles, was wir über Familienpolitik, über Sozialpolitik diskutiert haben. Das ist im Stadtrat immer dann, wenn es natürlich die klaren Meinungsunterschiede gibt. Und wir haben im Stadtrat auch mit der Vielfalt an Parteien eine Vielfalt an Meinungen. Und da geht es manchmal jeder gegen jeden, weil ja die Kampflinien nicht immer gleich so zu erkennen sind. Und da gehört die hitzige Debatte dazu. Auch das Reagieren auf das, was der Vorredner gesagt hat. Wenn man das nicht kann, ich glaube, ist man in der Politik auch falsch.
Wie hitzig und wie emotional haben Sie reagiert, als Ihnen vorgeworfen worden ist, dass Sie nach dem Ausscheiden aus dem Landtag einen Versorgungsposten im Landtag bekommen haben? Sie sind Generationenbeauftragt, das ist ja so ein neues Amt, was geschaffen worden sind. Und da ist Ihnen ja häufiger mal vorgeworfen, ist er von der CDU jetzt versorgt worden mit einem Posten im Landtag?
Also zunächst, ich war vorher 10 Jahre sozialpolitischer Sprecher meiner Fraktion. Ich habe das ganze Thema Familienpolitik, Seniorenpolitik, Jugendpolitik damals fachlich begleitet und nehme für mich in Anspruch, für meine Fraktion auch sehr intensiv gestaltet. Zweitens, der Generationenbeauftragte stand bereits im Wahlprogramm der CDU drin, also lange bevor die Landtagswahl war. Der Generationenbeauftragte war am Ende eine Vereinbarung innerhalb der beiden Koalitionsfraktionen, SPD und CDU, wo sie gesagt haben, sie wollen diese neue Stelle mit Blick auf den demografischen Wandel in Thüringen schaffen. Es zeigt sich jetzt gerade, wie sehr das auch ein Zukunftsthema in den letzten Monaten auch geworden ist. Wir haben das europäische Jahr des aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den Generationen. Viele Bundesländer, viele Regionen entdecken dieses Thema neu. Für Thüringen nehme ich für uns in Anspruch. Wir haben sehr früh diesen Weg beschritten, aber auch aus einem klaren Grund. Wir haben, was die Bevölkerungsentwicklung angeht, die krasseste Entwicklung innerhalb der letzten 20 Jahre hingelegt und müssen darauf Antworten finden, gesellschaftliche Antworten. Deswegen mache ich dieses Aufgabenfeld, dieses neue Aufgabenfeld mit sehr viel Leidenschaft, merke aber auch, dass inzwischen von anderen Bundesländern, aus anderen Regionen bis aus der Schweiz Anfragen dazu kommen, was macht ihr da, wie kann man da gestalten, was kann man von den Erfahrungen der ersten Jahre in diesem Bereich auch lernen.
Jetzt wollen Sie gestalten, wollen Oberbürgermeister werden, sind ja ehrenamtlich Fraktionsvorsitzender der CDU im Erfurter Stadtrat. Jetzt haben wir noch so wenig Zeit, jetzt müssen wir über die kommunalpolitischen Themen doch mal reden. Was sind denn die Aufreger, die Dinge, die Sie anders machen würden, als Andreas Bausewein es gemacht hat? Wenn man es nachliest in seiner neuen Wahlkampfbroschüre, da stehen ja viele Erfolgsmeldungen, was er alles getan hat. getan hat, natürlich auch gemeinsam mit dem Stadtrat. Was hätten Sie denn anders gemacht und was würden Sie anders machen, wenn Sie Oberbürgermeister wären von Erfurt?
Also zunächst das Wichtigste für mich ist die Frage, wie wir die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt mitnehmen. Der Oberbürgermeister ist nicht nur per Titel, sondern er ist Oberbürgermeister. Er ist für die Bürgerinnen und Bürger zuständig, nicht für die Stadtverwaltung, nicht für Dritte, nicht für sich selbst. Das heißt, hinhören, diskutieren mit den Leuten, danach Entscheidungen auch treffen. Zweitens, ein Oberbürgermeister ist Chef der Verwaltung. Er gibt Stückchen die Struktur und die Linie vor. Auch das ist etwas, glaube ich, was unter dem derzeitigen Amtsinhaber nur sehr eingeschränkt funktioniert. Drittens, der Oberbürgermeister trägt Verantwortung dafür, dass die Stadt Erfurt sich weiterentwickelt, sich besser entwickelt, durchaus auf einem guten Weg, auf dem wir uns befinden, diesen Weg intensiv weiterzugehen. Das bedeutet ein sehr intensives Werben um Investoren, die nach Erfurt kommen, denen auch die Rahmenbedingungen so weit zu erleichtern, dass sie das Gefühl haben, sie sind hier willkommen und sie bringen ihr Geld, was sie hier mitbringen, sozusagen gut unter, sodass es für die Stadt auch in Zukunft trägt. Das sind die drei Kernpunkte. Ich möchte einen vierten Punkt ansprechen, was auch kritische Anmerkungen sind. Man muss immer sehr genau auch prüfen, was ist vor 6 Jahren versprochen worden, was ist eingehalten worden. Wir haben im Kindertagesstättenbereich in der Stadt Erfurt eine riesige offene Flanke. Junge Eltern, die zuhauf freie Plätze suchen, die es nicht gibt. Wir haben immer noch einen riesigen Sanierungsstau, obwohl vor 6 Jahren genau etwas anderes vom derzeit amtierenden Oberbürgermeister versprochen wurde. Da wurde gesagt, ganz klar, wir haben alle Kindertagesstätten bis 2012 saniert. Das ist trotz massiver Bundeshilfe nicht geglückt. Es wurde gesagt, jedes Kind bekommt seinen Betreuungsplatz. Auch das ist bis jetzt nicht Wirklichkeit geworden. Das ist eines der weichen sozialpolitischen Themen, wo ich sage, da können die Leute mich daran messen. Das ist meine klare Zusage. Wenn ich dazu stehe, dass alle Kinder ihre Platzgarantie bekommen und auch umgesetzt bekommen, dann sage ich das nicht nur heute, sonst muss ich das auch morgen machen.
Relativ vorsichtig haben Sie formuliert, dass Herr Bausewein die Verwaltung nicht im Griff hat oder was meinten Sie damit?
Naja, also Andreas Bausewein hat, das sage ich schon kritisch, als er vor 6 Jahren ins Amt gekommen ist, mit Kommunalpolitik zu dem Zeitpunkt gar nichts zu tun gehabt. Das heißt, viele in seinem unmittelbaren Umfeld, auch im OB-Bereich, haben ihm zunächst erstmal versucht zu erklären, wie Verwaltung funktioniert. Das führt dazu, dass wir bis heute kein Personalentwicklungskonzept auf dem Tisch haben, obwohl der Stadtrat dies 3-mal beschlossen hat, jüngst erst gerade wieder in seiner letzten Stadtratssitzung, immer wieder mit der Arbeitsaufgabe, Oberbürgermeister, mach bitte mit deiner Verwaltung ein Personalentwicklungskonzept. Es ist bis heute nicht zustande gekommen. Bei 3000 kommunalen Bediensteten, glaube ich, größter Arbeitgeber, den wir auch haben in der Stadt Erfurt, muss eine klare Struktur da sein. Und wir müssen auch über die Frage Personalentwicklung, Personalkosten miteinander diskutieren können. Das ist bis jetzt nur versprochen und bis heute nicht umgesetzt. 145 Millionen Personalkosten in der Stadt Erfurt ist der höchste Batzen in unserem Haushalt von 540 Millionen, die wir haben. Wenn wir also zukünftig unsere Hausaufgaben alle leisten wollen, auch investiv leisten wollen, dürfen wir uns um diese Frage nicht drumherum mogeln. Wie gehen wir mit Personalentwicklung, mit Personalkosten um?
Geht es da um Einsparungen oder geht es da um Effektivierung und wie die Arbeit besser und anders verteilt wird? Oder was stellen Sie sich unter einem Personalentwicklungskonzept vor für Erfurt?
Ein Personalentwicklungskonzept meint, dass ausscheidende Stellen, Menschen, die in Ruhestand gehen, Menschen, die ausscheiden, nicht automatisch durch externe Ausschreibungen neu gefüllt werden müssen, sondern dass sie durch andere Mitarbeiter innerhalb der Verwaltung, die entbehrlichere Aufgaben leisten, die so qualifiziert werden können, ausgefüllt werden. Das bedeutet sowohl für die Mitarbeiter eine Sicherheit und eine Motivation, dass sie wissen, wie geht meine Perspektive auch in den nächsten paar Jahren weiter. Und es bedeutet dazu, wie in vielen anderen ostdeutschen Großstädten, dass wir von dieser hohen Personalquote, die wir haben, auch mal wenigstens ein Stückchen wieder runterkommen. Erfurt ist eine der ganz wenigen ostdeutschen Städte, die Jahr für Jahr steigende Personalquoten hat im öffentlichen Bereich und nicht mehr sinkende.
Das heißt, die Verwaltung ist aufgebläht, wenn ich das richtig verstehe?
Ich glaube, die Verwaltung ist momentan von der Gesamtpersonalzahl zu viel. Und das hängt damit zusammen, dass wir über viele Jahre in Erfurt eine Aufbauverwaltung hatten und auch brauchten. Wenn Sie beispielsweise das Thema Bauanträge nehmen, es gab Zeiten, da haben wir in der Stadt Erfurt mit ähnlichem Personalbesatz doppelt so viele Bauanträge gemacht. Heute sind es deutlich weniger. Und ich erlebe auch oftmals, dass Verwaltung dann genauer hinschaut. Verwaltung ist, wie Verwaltung ist. Wenn man die Zeit dazu hat, prüft man manchen Antrag so intensiv, dass nicht nur den Investoren die Lust vergeht, sondern dass manchmal auch die Frage sich stellt, ist das jetzt an dieser Stelle sinnvoll gewesen? Diese Aufgabenkritik, über die wir uns alle einig sind im Stadtrat, haben wir mehrfach beschlossen, aber sie ist bis heute nicht umgesetzt.
Den Investoren scheint aber die Lust nicht zu vergehen, denn in Erfurt wird ja investiert. Also die Investitionsquoten sind gestiegen. In den Ballungsräumen Jena, Erfurt, Weimar tut sich ja was und auch Erfurt profitiert davon? Oder
naja, ist mein Eindruck falsch? Da will ich schon mal sagen, also da kommt so mein alter Handwerkerberuf heraus. Mein Chef hat damals gesagt, wenn es Brei regnet, muss man einen großen Löffel dabei haben. Zurzeit haben wir die Situation, dass investiert wird. Durchaus. Die Wirtschaft befindet sich in einer Aufschwungphase. Viele andere ostdeutsche Ballungszentren leben davon sehr, sehr aktiv und nehmen mit, was sie kriegen können, auch an Investoren, schaffen auch durch sehr schnelle Ansiedlungsmöglichkeiten den Raum dass Investoren zu ihnen kommen. Jena war ein sehr gutes Beispiel, der Ballungsraum Leipzig, Dresden, das sind beide so mit uns auch konkurrierende Ballungszentren. Da müssen wir aktiver werden. Momentan ist diese Phase, wo alle Zuwachs schreiben. Und da geht es um die Frage, wer den größten Zuwachs schreibt, um auch langfristig etwas davon zu haben. Und da, glaube ich, sind deutliche Reserven auch bei uns in Erfurt noch da.
Reserven oder sind Fehler gemacht worden?
Nein, Reserven. Fehler sind es an dieser Stelle, wenn man hört von Investoren, die einem sagen, naja, Erfurt ist alles so kompliziert, da machen wir lieber einen Bogen drum, wir suchen uns eine andere Region. Richtig ist auch vieles gemacht worden, dass man sagt, große Investitionsprojekte sind vorbereitet. Das GVZ, ich kann mich gut daran erinnern, als das GVZ damals entwickelt wurde, gab es viele Kritiker. Heute ist das GVZ praktisch voll. Wir können lange darüber streiten, ob es die richtigen Entscheidungen sind, langfristig die richtigen Entscheidungen, ob der Logistikbereich uns langfristig auch mit hochqualifizierten und gut finanzierten Arbeitsplätzen langfristig hilft. Aber zunächst stelle ich fest, es ist ja vieles auch geschaffen worden. Ich gehe auch nicht in den Wahlkampf und unterstelle und sage, es ist alles falsch, alles schlimm, ich will alles anders machen. Ich trete an und sage, es gibt Sachen, die kann man besser machen und ich habe klare Vorstellungen und Konzepte dafür.
Trotzdem will ja die Wählerin der Wähler wissen, was er nun an Ihnen hat. Wenn man sagt, Herr Bausewein, der hat eigentlich viel gemacht. Es gibt jetzt nicht so einen polarisierenden Wahlkampf, wo man sagen könnte, der ist jetzt völlig anders. Was würden Sie denn jetzt, sag mal, angehen und was sind denn die Dinge, die Sie schwerpunktmäßig in dieser Stadt entwickeln würden? Es gibt ja ein Stadtentwicklungskonzept 2020, 30. Wohin soll diese Stadt gehen? Haben Sie da Vorstellungen, Visionen für die Entwicklung dieser Stadt?
Ja, also selbstverständlich. Erfurt muss das leistungsstarke Zentrum in Mitteldeutschland werden. Nicht nur das leistungsstarke Zentrum in Thüringen. In Thüringen sind wir das zweifellos, allein aufgrund der Einwohnerzahl. Wir müssen allerdings in Wirtschaft, bei manchen Wirtschaftskenndaten aufpassen, dass uns Jena nicht abhängt. Ich möchte, dass Erfurt das Zentrum in Mitteldeutschland wird. Mit Anzugswirkung, Anziehungswirkung auch nach Bayern, nach Hessen, in die umliegenden Bundesländer herein. Zweiter Punkt, es gibt in Erfurt auch eine ganze Menge baulich noch zu tun. Wir haben immer noch 5000 unsanierte Wohnungen. Wir haben eine ganze Menge an Brachen in dieser Stadt, wo mir die momentan interessierten Investoren sagen, Leute, da klemmt die Säge daran, dass ihr mit den Entscheidungen der Stadt nicht aus dem Knick kommt. Greifswalder Straße, das Areal ist ein Beispiel. Wir erleben es selbst bei eigenen Immobilien wie der Zahnklinik. Wir erleben es bei Immobilien, die dritten gehören, wie in der Mainzer Straße, die beiden Punkthochhäuser. Oder beispielsweise das KUFT, wo sich das Rad nicht wirklich, das ehemalige KUFT, wo sich das Rad nicht wirklich weiterdreht. Das TA-Hochhaus, Burger Allee. Also es gibt Dutzende Beispiele, die auch den Erfurtern einfallen. Ich sage, wir brauchen eine effektive bürgernahe Verwaltung, die im Interesse mit den Bürgern, aber auch mit den Investoren gemeinsam diese Ziele angeht. Dafür stehe ich dann auch als Chef der Verwaltung dafür zu sorgen, dass die Verwaltung für den Bürger da ist und nicht der Bürger letztendlich immer wieder bei Kritik sich dann über die Verwaltung zwar auslässt, aber auf der anderen Seite keine Partner findet, mit denen er es anders gestalten kann.
Kommen wir mal zum Image der Stadt. Ich hatte ein Gespräch mit Professor Schierz, der Leiter der Kunstmuseen ist, der sagt, naja, Erfurt braucht ein Alleinstellungsmerkmal und er sagt, wir müssen mit irgendwas wuchern, was die anderen nicht haben. Also eine Gartenstadt ist das eine, das machen aber viele, Gemüsebau gibt es auch nicht mehr und das jüdische Leben ist zum Beispiel ein Thema, damit müsste man noch wuchern. Das ist immer der Streit. Alleinstellungsmerkmal oder wir geben mit der Vielfalt, mit der Breite an. Sind Sie ein Verfechter von einem Alleinstellungsmerkmal oder sagen Sie, Erfurt hat alles und wir sind gut, aber eben beliebig?
Also ein Alleinstellungsmerkmal hat Erfurt zweifellos. Wir sind eine der touristisch attraktivsten Städte in Deutschland. Die Leute kommen gerne zu uns, die Leute schauen sich auch eine Altstadt an, die sie beeindruckt. Und wenn sie wieder wegfahren, reden sie auch über Erfurt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir haben vor Jahren darüber diskutiert, ob Erfurt Hochtechnologiestandort im Solarbereich wird. Wir sehen, wie momentan da so ein Stückchen die Wirtschaft wackelt an dieser Stelle. Das hat mit Bundesförderung zu tun. Wir haben als zweites damals sehr darum gerungen, dass Erfurt Medienstandort wird. Im Medienbereich, glaube ich, hätten wir schneller und kräftiger wachsen können. Das, was um den Kinderkanal passiert ist, hat nicht wirklich nachdrücklich dazu geführt, dass wir Medienzentrum geworden sind. Das ist in anderen Regionen, München, Dresden, ganz anders entschieden und auch gelaufen. Da wünsche ich mir, dass wir in diesem Bereich dieses Alleinstellungsmerkmal auch ausbauen können. Denn unter Kindern, unter Jugendlichen ist Erfurt ein Begriff. Es muss aber oben raus auch wachsen, dass das in 5 oder 10 Jahren noch hängen bleibt und auch Medienunternehmen sich hier etablieren. Es freut mich, wenn zukünftig ein Tatort in Erfurt gedreht wird. Es freut mich, wenn Schloss Einstein hier gedreht wird. Es freut mich, dass mein Sohn beim Fernsehschauen immer wieder Erfurt erkennt, auch bei vorzugsweise natürlich beim Kinderkanal in Bildern. Aber das kann man ausbauen. Dieses Alleinstellungsmerkmal, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Man kann nicht sagen, wir machen eine Stadt zu einem alleinigen Bereich Medizinstandort. Uni-Standort. Selbstverständlich sind wir ein Universitätsstandort. Wir wollen für Studenten attraktiv bleiben. Aber da geht es schon weiter. Wir haben ja ganz verschiedene Fachbereiche von der Universität, die wir haben, bis zu den Fachhochschulen, die ja durchaus einen guten Ruf genießen. Ich möchte, dass Erfurt attraktiv für junge Menschen bleibt, für Familien und für junge Menschen bleibt, dass dieser Zuzug, den wir momentan noch etwas verhalten erleben, dass das durchaus anhält. Ich bin sehr froh darüber, dass jetzt inzwischen Prognosen nicht mehr davon sprechen, dass Erfurt schrumpfen wird, sondern dass wir über Größenordnung von 200 bis 210.000 Einwohnern reden. Ich weiß aber, dass es dazu die Infrastruktur dazu geben muss. Das heißt momentan auch ein Stückchen Unterstützung Wohnungsbau, zumindest was man verwaltungstechnisch tun kann. Wir können nicht Wohnungen als Stadt selber bauen, aber wir können verwaltungstechnisch etwas tun. Das bedeutet auch die Frage natürlich nach zukunftssicheren Arbeitsplätzen, aber es bedeutet auch die weichen Faktoren Kindertagesstätten, Schulen, denn danach fragen junge Eltern in der Tat inzwischen auch.
Sie als Generationenbeauftragter müssten das ja genau wissen, dass das natürlich zum Problem wird. Wir haben den demografischen Wandel, die Stadt Erfurt wird auch älter. Andererseits sagen Sie, wollen Sie, dass Erfurt attraktiv für junge Leute wird. Das klingt ja erstmal nach einem Widerspruch, aber wie kriegt man das zusammen, dass es jetzt nicht zu einer alten Residenz wird und dass auch die Menschen, die hier studieren, vielleicht überlegen, hier zu bleiben und dass wir jung werden, jung bleiben und für junge Leute attraktiv werden und eben nicht diese Seniorenresidenz werden oder bleiben?
Also zunächst ist es ja erfreulich, dass die Menschen älter werden. Das wünschen wir uns alle. Und auch die Erfurter Bevölkerung wird deswegen älter, weil das Lebensalter sich inzwischen deutlich verlängert. Und das ist ja gut so. Wir haben inzwischen 45.000 Erfurter, die älter als 65 sind. Das werden in ein paar Jahren noch deutlich mehr sein. Das sagt aber noch nichts darüber aus, was die heute 65-Jährigen in 5 oder in 10 Jahren tun werden. Ich erlebe inzwischen ausgesprochen rüstige, engagierte Senioren, die jenseits der 70 sind, die sich für ihre Gesellschaft engagieren, für ihr Umfeld, für ihre Stadt engagieren. Ich erlebe inzwischen auch diejenigen, die selbstverständlich sagen, ich möchte länger arbeiten können, nicht arbeiten müssen. Auch das wird so ein Stückchen der Zukunftstrend sein und es gibt keinen Grund, das in Abrede zu stellen, weil auch heute die Ende 60er-Jährigen in einer Art und Weise aktiv sind, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren die Ende 50-Jährigen waren. Erfurt kann für alle Teile attraktiv sein, für Familien und für Senioren und für Kinder. Nur das macht eine lebende Stadt auch letztendlich aus. Ist für mich kein Widerspruch, dass auch Senioren zu uns kommen, weil die Senioren augenscheinlich auch gerne in Erfurt leben, bleiben und nicht wegziehen. Sie ziehen ja nicht in irgendwelche Bäder oder was weiß ich, Kurbäder oder in den grünen Wald oder sonst irgendwo hin, sondern sie wollen auch in einer lebenden Stadt bleiben und dazu gehört auch dieses pulsierende Leben.
Und wie soll das gehen, dass junge Menschen hier bleiben und Bedingungen geschaffen werden für junge Menschen?
Also junge Menschen fragen zuallererst nach zukunftssicheren Jobs. Das ist die entscheidende Frage, was gibt es hier an Firmen, die sich niederlassen, was habe ich für Perspektiven beruflich? Das ist die allererste und Grundsatzentscheidung. Alles andere kommt danach, das weiß ich sehr wohl, dass die weichen Faktoren dazugehören. Zweiter Punkt, ich muss momentan auch jungen Familien die Möglichkeit schaffen, sich hier zu verankern und zu verwurzeln. Und das bedeutet im Zweifelsfall auch die junge Familie, die bereit ist, heute ihr Häuschen zu bauen oder ihre Eigentumswohnung zu erwerben, sich damit auch dauerhaft sozial zu verankern, den darf ich nicht zusätzliche Klötze in den Weg legen, sondern es muss auch im Stadtrat überlegen, wie können wir auch Bebauungsgebiete auch ausweisen, die attraktiv für junge Familien sind. Auch das schafft Verwurzelung. Ein zweiter Punkt, studentisches Leben. Momentan geht es da sehr stark darum, dass wir nicht nur Studenten hierher holen, sondern sie auch vom attraktiven Standort Erfurt überzeugen. Das, was viele Jahre unser Vorteil war, dass wir gesagt haben, wir haben viel Platz in der Stadt, ihr findet auch, wir haben gute Studienbedingungen, darf sich nicht zu einer nachteiligen Bedingung jetzt verkehren. Wir haben gleichzeitig die Nachfrage inzwischen nach Fachkräften in ganz vielen Bereichen, wo wir also die Studenten, die hier fertig wären, auch gerne hier behalten wollen. Aber dazu müssen die Rahmenbedingungen dann passen. Dazu gehört dann auch eben tatsächlich hier zu leben, hier bleiben zu können, hier Zukunft zu haben.
Herr Banse, am 22. April ist es soweit, dann wird es wahrscheinlich noch die Entscheidung fallen. Am 6. Mai wird es eine Stichwahl geben. Was sind die Gründe, nochmal kurz zusammengefasst, bei Ihnen das Kreuzchen zu machen am 22. April? Was spricht für Sie? Was macht Sie kompetent, Oberbürgermeister zu werden?
Also ich erliege jetzt nicht der Versuchung, einen längeren Vortrag nochmal zu halten. Sondern also erstens, ich möchte Erfurt besser machen. Zweitens, ich möchte Erfurt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern besser machen, weil mir ihre Meinung sehr wichtig ist, ihre Kompetenz sehr wichtig ist. Drittens, ich möchte eine bürgerfreundliche, effiziente Verwaltung haben. Viertens, ich möchte die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Investoren sich deutlich stärker in dem Maße hier in Erfurt engagieren, damit Arbeitsplätze schaffen, damit auch vieles von dem, was wir derzeit an finanziellen schwierigen Leistungen der Stadt Erfurt zu schultern haben. Ich sage das Stichwort Bedarfsgemeinschaften, uns von diesen Ausgaben auch entlasten. Jeden Menschen, den wir in Arbeit bringen und so in Arbeit bringen, dass er von seiner Hände Arbeit gut leben kann, entlastet nicht nur die Sozialkassen, sondern schafft für ihn und für seine Familie Perspektive. Dafür stehe ich, dass das meine vorrangigen Ziele sind.
Sagt Michael Panse, der Oberbürgermeisterkandidat für die CDU und natürlich für sich selbst. Am 22. April können Menschen ihn wählen. Wir werden vorher noch mal ein Streitgespräch hören. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke, Ihnen.
Tschüss.